Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu und bei mir zu Gast zwei wunderschöne Menschen, und zwar einem die Sarah.
Hallo, guten Tag.
Guten Tag. Und der Christian Schiffer, guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Die Sarah hat natürlich auch einen Nachnamen, Sarah Geser. Du warst schon ein paar Mal zu Gast, sag doch noch mal ein paar Worte zu dir.
Ich glaube, ich war erst einmal zu Gast.
Nein, du warst öfter zu Gast. Aber wir sehen uns ständig.
Wir sehen uns ständig. Ich mag gerne Videospiele. Ich spiele im Moment auch nur ein einziges Spiel, und das ist Dragon Age Inquisition.
Dich kennt man inzwischen, glaube ich, auch nur noch, egal auf welchem Social-Media-Kanal, ob auf Instagram, Twitter oder Facebook. Du redest, glaube ich, gefühlt nur noch über Cullen und seine sexy Bauchmuskeln. Und auf der anderen
Seite Cullen. Rutherford.
Aber da kommen wir später zu. Und Christian, du bist natürlich der Herr WASD.
Genau, also ich bin Herausgeber dieses Gamebook-Scenes. Auch ich mag Computerspiele. Ansonsten verdiene ich mein Geld als Hörfunkjournalist, vor allem beim Bayerischen Rundfunk. Und ich habe Dragon Age Inquisition durchgespielt und auch die anderen beiden Titel, also die beiden anderen Vorgänger. Und ich glaube sogar das Add-on zu dem allerersten Dragon Age.
Awakenings.
Genau, an das ich allerdings überhaupt gar keine Erinnerungen mehr habe. Also,
du bist bei Awakening, bist du eingeschlafen. Das ist
ich weiß, ja, ich habe Dragon Age, wir können ja gleich nochmal darüber sprechen, tatsächlich das erste wahnsinnig gern gemocht. Also es ist echt eins meiner Lieblingsspiele. Ich bin ja großer BioWare-Fan und ich kann mich aber überhaupt nicht mehr an das Add-on erinnern. Also keine Ahnung, was da passiert ist. Aber an den ersten Teil habe ich tatsächlich noch sehr lebendige und sehr warme Erinnerungen.
Genau, wir wollen heute reden, liebe Gemeinde, wollen wir heute reden.
Oh, der war jetzt flach gespielt. Hey.
Wollen wir reden über Dragon Age Inquisition. Der neueste Ableger dieser Serie, und du hast ja gerade schon so ein bisschen eingeordnet, wo sich dieses Spiel befindet. Wir befinden uns in einem BioWare-Universum, und Dragon Age Inquisition ist nicht der erste Teil der Serie, aber wie wir es jetzt schon so oft erlebt haben, sind keine Zahlen mehr an den Spieletiteln dran, damit auch Leute, die vielleicht im Laden stehen und denken, oh, ein Rollenspiel mit Drachen, das klingt doch gut, nicht gleich abgeschreckt werden von einer Zahl dahinter. Sarah, vielleicht magst du mal so einordnen, auch als Kennerin, wie viel Vorwissen muss man denn haben, um Dragon Age Inquisition zu spielen, oder braucht man es überhaupt?
Das ist lustig, das ist tatsächlich eine Frage, die ich ganz oft gestellt kriege, und meine Antwort war bis jetzt immer nö. Also ich bin halt wirklich, ich bin auch wie Christian, bin ich echt seit Dragon Age Origins, bin ich ein Riesenfan der Serie. Also ich habe auch außer zwei alle Teile gespielt, das heißt alle Add-ons, alle DLCs, alles, was es irgendwie dazu gab, nur halt mit Dragon Age 2 hatte ich Mühe. Aber man braucht's nicht, weil die Story, ja, da werden wir bestimmt auch noch drüber reden. Das ist nämlich auch etwas, was mir nicht so ganz gut gefällt. Die Story ist eigentlich ziemlich unabhängig. Es gibt Charaktere, die immer wieder vorkommen, aber auch die muss man nicht gekannt haben.
Ja, also ich kann es bestätigen, bei mir schwimmt die Erinnerung ziemlich weg an die Vorgängerteile. Ich habe die auch nicht alle ausgiebig gespielt. Ich habe in die meisten habe ich so ein bisschen rein. Also Origins habe ich am ausführlichsten gespielt, glaube ich, und den Rest nur so ein bisschen. Und ich habe auch jetzt in dem Inquisition nicht mehr so viel wiedererkannt. Also mir kam vielleicht noch die ein oder andere Name bekannt, aber ich hatte da jetzt gar keinerlei Bezug mehr zu dem Lore und habe mich trotzdem ganz gut zurechtgefunden in der Welt, weil es ja auch ein sehr langsames, langes Spiel ist. Das heißt, man hat auch genügend Zeit, um dort Sachen zu entdecken. Man kann genügend nachlesen. Also auch für Nichtkenner der Serie gibt es dort genügend zu tun, auf jeden Fall. Man fühlt sich nicht so ins kalte Wasser geschmissen, oder Christian?
Ja, wobei ich schon sagen würde, dass wenn man die anderen Teile kennt, es zumindest mehr Spaß macht. Also die ersten beiden Teile haben wir in Ferelden gespielt. Das ist sozusagen so das etwas, also ein Land oder ein Reich in dieser Welt, das so ein bisschen als rückständig gilt.
Das ist eigentlich was England in
Ferelden. Ja, so ein bisschen derb einfach gilt. Ne? Die wählen ihren ihren, also die haben keinen richtigen Adel oder haben sie schon, aber die wählen irgendwie ihren Anführer auf so einem Landthing, glaube ich, heißt das, ne? Also so eine Versammlung und so. Und da haben die ersten beiden Teile gespielt, und von diesem Orlais, was eben eine sehr große Rolle jetzt in diesem Teil spielt, davon hat man immer sehr, sehr viel gehört. Also man hatte Begleiter dabei, also eine Begleiterin eben, die aus Orlais kam, die hat dann immer wahnsinnig viel darüber erzählt. Ich glaube, in Teil 1 spielte das eine große Rolle. Und man war aber nie da. Man hatte das tatsächlich nur immer gehört. Und jetzt ist es eben so, dass man das tatsächlich mal sieht und man dieses Orlais wirklich durchwandern kann und anschauen kann. Und klar, also man braucht da kein Vorwissen haben, aber es ist natürlich irgendwie so ganz schön, ne? Also wenn man sozusagen so ein bisschen in diesem Universum zu Hause ist und dann tatsächlich den Eindruck hat, dass man es einfach ein bisschen besser kennenlernt.
BioWare hat ja auch so eine Funktion eingebunden, dass man seinen alten Spielstand zumindest indirekt irgendwie weiterführen kann. Wir haben jetzt ja die Problematik, die technische Problematik gehabt, dass man auf der PS4 zum Beispiel, habe ich jetzt Dragon Age Inquisition angefangen, und ich habe die Vorgängerteile, glaube ich, auf der Xbox oder so gespielt, auf der 360. Und jetzt stellt sich ja die Frage, wie führt man so eine Geschichte weiter? Sarah, du hast darüber auch ausführlich geschrieben. Man hat dort einen Weltbilder sozusagen, einen oder ein Preset-Tool, genau, zur Hand bekommen. Das ist das Dragon Age Keep. Und darüber kann man sich so quasi sein Savegame generieren, ne?
Ja, das ich habe das auch relativ, also ich habe das erst nach meinem ersten Playthrough eigentlich entdeckt sozusagen, also beziehungsweise ich habe das Spiel zuerst auch auf Xbox 360, also jetzt Inquisition auf Xbox 360 gespielt und danach erst auf der PS4, weil es auf der Xbox 360 so scheiße aussah. Aber vielleicht reden wir darüber später noch. Jedenfalls, ja, mit dem Keep kann man halt quasi die alten Entscheidungen, die man getroffen
ganz
hat.
Ganz kurz, ist eine Webseite, haben wir gerade nicht dazu
gesagt. Genau, ist eine Online-Webseite, einfach dragonagekeep.com. Kann man sich mit dem Origin-Account einloggen. Genau, das ist natürlich, man braucht mal wieder Origin.
Aber wenigstens hat er mal einen Sinn dann.
ja, aber wenn man nicht eingeloggt ist, kann man keinen Weltenstatus importieren, dann kann man kein neues Spiel anfangen, und das war der DDoS-Angriff über Weihnachten und so weiter und so fort. Ich finde es trotzdem eine ganz gute Lösung. Man kann halt die alten Entscheidungen, also man kann sich so wirklich quasi eine eigene Ausgangslage für Inquisition schaffen. Und das hat sehr viel, also teilweise viel, teilweise recht wenig Auswirkungen auf den Spielverlauf eigentlich. Oder welchen Schlüsselcharakteren man so begegnet und wie sie auf einen reagieren.
Aber so für Freaks wie dich ja sogar noch ein ganz cooles Werkzeug, weil du ja auch komplett neue Sachen ausprobieren kannst, die du in den Vorgängern eigentlich gar nicht gespielt hast, oder?
Ja, ja, da liegt aber auch, das ist mal wieder so, ach, ich will es schon fast der Molyneux-Effekt nennen, diese Entscheidungsfreiheit, die eigentlich gar keine ist. Also sobald die Leute es halt Wind von gekriegt haben, so, oh, du kannst eigene Sachen einstellen, dann passiert das und das, gab es halt im Internet sofort so, ey, Leute, wenn ihr Alistair irgendwie, also Alistair war ein Schlüsselfigur aus Dragon Age Origins, wenn ihr den irgendwie am Schluss zum Warden macht, dann hat er einen viel längeren Auftritt, und natürlich machen dann alle Alistair-Fans, die ihn natürlich logischerweise meistens halt zum König auch gemacht, also so quasi so die kleinste Entscheidungsmöglichkeit aus den alten Spielen ist dann plötzlich recht wichtig im neuen. Es ist so ein bisschen so, ja.
Und du meinst, dadurch verliert man so ein bisschen die Magie, weil es dann so mechanisch wird, oder?
Ja, richtig, ja. Genau. Oder weil ja, halt
selber quasi, Schuld.
Ja, auf jeden Fall, denke ich mir auch, aber auch so, weil halt der Default, also natürlich gibt's ein Canon von BioWare über die ganze Geschichte, weil es gab ja auch noch Bücher dazwischen und Comics, die habe ich alle gelesen. außer den über die Königin, also über die Imperatorin, Empress von Orlais, die finde ich nämlich doof. Aber der Default-Weltenstatus quasi, also der sich einfach einstellt, wenn man jetzt nichts mit Origins verknüpft hat oder wenn man nicht online ist mit der Konsole, der ist halt relativ, sagen wir mal, da segelt man durch sehr seichtes Wasser, was so emotionale Entscheidungen angeht.
Okay. Ja, mir blieb gar keine andere Wahl, weil ich direkt an Weihnachten eben mit Dragon Age Inquisition angefangen habe, als das PSN down war, und dadurch konnte ich gar kein Dragon Age Keep Status laden. Hat dann auch irgendwie immer 10 Minuten gebraucht zu rödeln, bis er gemerkt hat, er kriegt einfach wirklich keine Online-Verbindung hin, und dann fang halt jetzt mit dem Default-Wert an, und dann hatte ich auch keinen Bock mehr, das zurückzusetzen. Christian, hast du damit rumgespielt oder hast du es dann einfach auch so gestartet, wie es dann war? War dir das egal?
Ja, war mir auch egal. Also ich hatte genau dasselbe Problem wie du. Und ich habe mich aber da jetzt auch nicht wahnsinnig geärgert. Also ich meine, also ehrlich gesagt, das ist auch so, dass ich die meisten Entscheidungen, die ich getroffen habe in den Vorgängerspielen,
hätte ich eh schon vergessen. Wieder vergessen
ja. Hab, ja. Also ich weiß nicht, wann war Dragon Age 1? Das war halt irgendwie 2009. Vor 5, 6 Jahren oder länger, keine Ahnung. Da kann ich mich echt nicht mehr dran erinnern. Und auch bei Dragon Age 2, das ja nur 1,5 Jahre dann nach dem ersten Teil erschienen ist, da kann ich mich, also ich kann mich da an einzelne Szenen erinnern, ich kann mich an die Handlung erinnern, aber ich kann mich sowieso nicht mehr an so konkrete Entscheidungen erinnern. Also insofern ist es kein Problem. Also so eine gewisse Amnesie macht es einem dann leicht irgendwie, ja, und ist dann schon okay.
Ja, aber auch dafür, sorry, wenn ich kurz reingrätsche, auch dafür hat das Dragon Age Keep eigentlich eine ganz, ganz schöne Lösung gefunden. Da bin ich auch erst sehr spät drauf gekommen. Man kann sich, also diese Welten, man kann sich irgendwie 100.000, keine Ahnung, wie viele Welten, man sich speichern kann. Man kann einfach immer nur einen hochladen, aber jeden Weltenstatus, den man erstellt, kann man sich danach als animierte Geschichte von Barrick, das ist auch ein wichtiger Charakter aus Inquisition, erzählen lassen. Das fand ich echt ganz nett, weil wie gesagt, ich habe 2 nie gespielt, finde die Story natürlich interessant und ja, weiß jetzt auch dank Dragon Age Keep ungefähr, was da jetzt überhaupt passiert ist.
Stimmt, ja, das war auch so als
Hinleitung. Das habe ich mir bei YouTube dann sogar angeschaut. Also ich habe sozusagen nicht selbst, sondern ich habe irgendwie so eine Zusammenfassung bei YouTube angeschaut. Das könnte das gewesen sein. Das
geht wahrscheinlich schneller, weil er erzählt echt lange.
Naja, gut.
Gut, aber kommen wir zurück zur Inquisition. Christian, magst du vielleicht mal kurz erklären, warum der Name Inquisition in diesem Spiel so eine große Bedeutung hat? Also um so quasi einzuleiten, um was es jetzt geht in diesem Teil.
Oh Gott, vielleicht disqualifiziere ich mich jetzt nicht dadurch, dass ich dass ich irgendwie weite Teile der Handlung nicht so ganz verstanden habe. Unter anderem gehört dazu auch irgendwie die Frage, was diese Inquisition eigentlich soll.
Du könntest auch an Sarah also, weitergeben, die Frage.
Also ich kann sie mal probieren und ich lasse mich dann irgendwie gerne korrigieren.
Sarah, du springst ein, ja?
Genau. Nee, ich lasse erst mal reden und guck dann.
Das ist jetzt so wie im Geschichtsunterricht. Was war die Inquisition? Also,
schreibe einen 5-seitigen Aufsatz.
Also, die ganze Handlung geht ja irgendwie damit los, dass es einen Riss am Himmel gibt.
Natürlich.
Und irgendwie der Held irgendwie mit diesem Riss in Zusammenhang steht, weil er auch einen solchen Riss in der Hand hat. Also ich finde übrigens, also man merkt das vielleicht, ich muss fast schon ein bisschen lachen, find diese ganze Handlung unglaublich behämmert und sogar das ist für mich wirklich so Fantasy D-Movie-mäßig. Naja, gut, also der Held hat halt irgendwie diesen Riss, oben ist ein Riss, der Held hat einen Riss, der Held kann diese Risse irgendwie, also so gibt es dann auch so kleinere Risse, kann die irgendwie schließen. Ich komme jetzt vor wie bei Dings da. Kleines Kind versucht irgendeinen komplexen Zusammenhang irgendwie, aber daran sieht man irgendwie vielleicht auch schon, wie komisch, also wie absurd diese Handlung ist. Naja, und aufgrund dieses Risses, der von einem Dämon oder sowas ähnliches hervorgerufen wird, bildet sich dann eine Inquisition. Weil man muss wissen, irgendwie alle sind zerstritten in diesem Reich, also wirklich alle mit allen. Das macht es auch ganz interessant, also es gibt sehr, sehr viele Fraktionen. Und irgendwie kann man irgendwie die Inquisition ins Leben rufen, wenn man halt irgendwie ein Problem wie zum Beispiel Risse am Himmel lösen will. Und aus irgendwelchen Gründen, die finde ich auch nicht so ganz klar werden, wird dieser Held innerhalb kürzester Zeit zum Chef dieser unglaublich mächtigen Organisation oder am Anfang nicht gar so mächtigen Organisation gewählt. Alle hören auf einen und ja, dann ist man halt Chef dieser Inquisition. Was aber insofern ganz geil ist, weil das finde ich an dem Spiel ganz gut, man merkt schon, wie diese Organisation, die man da leitet, immer mehr an Gewicht gewinnt. Kommt, ja. Also es gibt dort, und das fand ich mit eine der interessantesten Mechaniken, diesen Kartentisch. Und da muss man dann immer so Entscheidungen treffen.
Oder wie Sarah und ich den nennen, den Pyjama-Room.
Ja, genau. Den Pyjama-Raum mit den Donuts.
Genau, und das ist eigentlich ganz nett, weil man hat da wirklich so irgendwie so dieses Gefühl, man leitet da diese Organisation. Finde ich in Rollenspielen eh immer schön, fand ich auch mal bei den BioWare-Titeln schön, dass man mal die Gelegenheit hatte, was weiß ich, irgend so ein Diebes-Ding, so eine Diebesgilde zu leiten in Baldur's Gate 2 oder halt mal so ein Elfenhain und dass es sozusagen so kleine Management-Aspekte hat. Und das ist bei Dragon Age 3 oder Inquisition größer ausgebaut. Also man steht dann irgendwie an diesem Kartentisch und sagt, hey, schick da mal irgendwie Truppen hin, um irgendjemanden Angst zu machen oder keine Ahnung was. Das ist ganz nett.
Ist schön für die Atmosphäre, fühlt sich aber trotzdem wie so ein Free-to-Play-Titel an in dem Moment, gell?
Ja, es ist auch nicht klar, ob das, wie man sich da entscheidet. Man kann ja dann immer Truppen schicken oder Spione oder Diplomatie. Ob das überhaupt irgendwie einen Sinn macht, also sozusagen, ob das jetzt besser ist, Truppen zu schicken in der Situation oder was anderes, keine Ahnung. Also es ist sozusagen nicht so ganz transparent, aber immerhin muss ich sagen, tut es dieses Gefühl ziemlich gut einfangen und auch dieses Gefühl, dass halt die Inquisition wächst, dass irgendwie dieser, da wo man sich da befindet, da in diesem Gebirge irgendwie, dass das auch immer alles ein bisschen besser aussieht. Also, dass man da echt irgendwie ein mächtiger Typ ist in dieser Welt, der man natürlich trotzdem immer wieder los muss. Und dann kommen wir vielleicht dann auch später auf ein Problem dieses Spiels zu sprechen, um so in klassischer World of Warcraft-Manier fünf Stoßszene von irgendeinem, weiß nicht was, irgendwie zu besorgen. Für den Bauer irgendwie an Hof Nummer 3, Abzweigung 4, ja.
Und da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Also man sucht sich auf dieser Übersichtskarte ja eben nicht nur diese kleinen Nebenmissionen, die man dann so losschickt, also die so passiv laufen, wie so ein Free-to-Play-Titel. Und dann kriegt man halt nach 15 Minuten oder nach 50 Minuten irgendwie eine Belohnung, sondern man sucht sich ja dort auch die nächsten Einsätze für einen selber aus. Und diese Einsätze, das sind ja immer Einsatzorte. Also Dragon Age Inquisition ist nicht sehr linear. Ganz im Gegenteil, sondern man hat große Gebiete, in die man dann reist. Und dort hat man wahnsinnig viel zu tun. Also es kam mir so vor, wie als wäre jedes dieser Gebiete ein eigenes kleines Rollenspiel. Also mit eigenen Aufgaben, mit Subquests, mit einer Main-Storyline. Das ist wie so Spiel in Spiel, habe ich immer irgendwie so das Gefühl. Und in jeder Gegend fühlt sich das auch immer so ein bisschen anders an, was man da macht und tut.
Ja, dem würde ich ein bisschen widersprechen. Also es stimmt natürlich, es sind unglaublich große Areale. Man unterliegt am Anfang auch der Gefahr, dass man denkt, dort alles tun zu müssen.
Gerade im ersten Gebiet.
Was halt nicht stimmt. Also das ist, glaube ich, fast jedem irgendwie passiert, dass man da ewig in diesen Hinterlanden rumläuft, weil man denkt, man müsste dort irgendwie alles machen. Das stimmt gar nicht, sondern man kann es halt irgendwann lassen und dann kann man halt ins nächste Gebiet.
Ja, aber das haben die Entwickler ja zugegeben, dass das auch ein Fehler von ihrer Seite war. Also wirklich, es kam dann, ich glaube, bei Kotaku oder Polygon kam dann ein Artikel so, get the fuck out of the Hinterland. Die haben es halt verpeilt zu sagen, so, ey Leute, nach 5 bis 8 Stunden seid ihr völlig überlevelt, aber habt noch nicht die Hälfte der Quests geschafft.
Ja, aber vielleicht ist das halt auch so, also ich meine, mich hat das System erinnert an, okay, jetzt redet irgendwie der Opa vom Krieg an Freelancer, ja?
Ja.
Also bei Freelancer
ich weiß zumindest, was es ist.
Ja, also da musstest du halt einfach Punkte sammeln, um dann sozusagen in diese nächste Galaxie oder wie das halt hieß, vorzurücken. Und dann hast du halt so lange gehandelt oder Zeug gemacht, bis es halt ging, ja? Und fand ich ganz interessant, dass so eine alte Mechanik da aufgegriffen worden ist. Aber jetzt nochmal zu meinem Widerspruch. Ich finde, was großartig ist, ist, dass diese Areale sich wirklich optisch unglaublich unterscheiden.
Das meinte ich auch, ja.
Und zwar wirklich auf eine grandiose Art. Also da ist wirklich jedes Fantasy-Klischee, was man von was einem so in der Fantasy begegnen kann als Areal, ist dort in Perfektion umgesetzt. Nie war ein grüner Elfenwald grüner als in Dragon Age. Nie war eine Wüste gelber und sandiger
als in Dragon Age. Und nie waren Sturmklippen stürmischer.
Nie war die Sumpflandschaft sumpfiger. Ja. Nie war die Meeresküste, nie hat dort der Wind so sehr gepeitscht und die Wellen waren grauer als in Dragon Age Inquisition. Es ist wirklich jede dieser Fantasy-Landschaften, die einem irgendwann mal begegnet. Es ist wirklich so messerscharf wie kann man da sagen, so als Urform, ja?
Ja, und das war das, was ich gerade meinte.
Urform irgendwie umgesetzt. Und das muss man sagen, das stimmt.
Das war das gerade, was ich meinte. In dem einen Areal kommst du dir vor wie in einem Herr der Ringe-Spiel, in dem anderen kommst du dir vor wie bei Witcher und in der nächsten Ecke kommst du dir vor wie bei einem sonst wo Spiel. Also das meinte ich mit so Spiel in Spiel, dass die Optik sich so arg unterscheidet. Die Mechanik bleibt dann natürlich sehr gleich.
Ja. Da gebe ich dir recht, nur was dieses Anfühlen ist, und da ich dich vielleicht falsch verstanden, da ist es dann doch so, dass sich für mich das alles gleich anfühlt. Also die Quests sind sehr an der Oberfläche. Also es ist eben nicht so wie bei den anderen Dragon Age, dass du so, keine Ahnung, Ahnung, auch mal Überraschungen erlebst oder sowas, ja, dass du mal hintergangen wirst oder keine Ahnung, das passiert sehr selten. Sehr selten.
Naja, also es ist ja so. Also ja. Wirklich, also es gibt, das ist das Problem, glaube ich, mit Dragon Age. Die ganze Quest-Situation ist zu komplex. Ich habe hier wirklich ungelungen jetzt 3 riesige Bücher, also jedes ist mindestens 1,5 Kilo schwer, habe ich liegen. Das eine davon ist das Lösungsbuch. Und das habe ich eigentlich nur geholt, um durch diese ganze Quest-Geschichte, das ist echt ein riesiges Spinnennetz an Quests, aber je mehr man über die Leute rausfindet, also je mehr quasi wichtig, also es gibt ganz unwichtige Quests, die man einfach nicht machen muss, wie ein Büffel nach Hause zu begleiten, 10 Minuten lang, muss man nicht tun, ist irgendwie niedlich, muss man nicht, aber es gibt ganz, ganz viele Quests, die sind überall verstreut, die ziehen sich manchmal sogar über mehrere Kapitel der Hauptgeschichte, weil eben genau das sind so diese Abschnitte, wo sich dann auch das Schloss weiterentwickelt und so weiter und so fort, wo man echt verdammt viel über die Charaktere ausfinden und was halt dann am Schluss auch sehr, sehr wichtig ist eigentlich. Also ich finde, das finde ich tatsächlich, ich habe ja Dragon Age Origins, was übrigens, also jetzt wegen der Landschaft, ne, wenn man ein sehr braunes Spiel gewohnt ist, so wie in Dragon Age Origins, ist Inquisition noch bunter. Dass da einfach auf die Charaktere halt, ein paar hatten eigene Quests, die meisten nicht. Man kann jetzt viel, viel mehr rausfinden, so über die Welt, und am Schluss war es bei mir wirklich so, ich habe 10.000 Worte drüber geschrieben, am Schluss war es bei mir wirklich so, ah ja, okay, also die Welt besteht mittlerweile halt aus den Leuten, die sie so bilden und aus den Höhlen, in die man reinkriecht, um irgendein blödes elfisches Artefakt zu finden, was? Ich kann ja am Schluss des Podcasts, kann ich ja mal die Geschichte erzählen oder erklären, warum das alles und was die Inquisition ist und so weiter und so fort. Es macht nämlich alles mega Sinn. Aber die Hauptausrede im ganzen Spiel ist elfisches Artefakt.
Ja, aber also ich habe tatsächlich dieses Gefühl nicht gehabt. Also natürlich haben die Nebencharaktere schöne, ausgefeilte Quests. Natürlich ist irgendwie die Hauptstory schön und ausgefeilt. Natürlich finde ich an jeder Ecke nett geschriebene Tagebücher von irgendwelchen Leuten, aber letztendlich ist es so, dass ich überall hinlaufe, ein paar Monster umhaue und dann X drücke, ja. Und ich finde tatsächlich, wenn es um das Quest-Design geht, da würde ich mich sogar jetzt so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich das sogar bei Teil 2 interessanter fand. Ja, es waren halt weniger, ja, ich weiß, man darf über Teil 2 überhaupt nichts Gutes sagen, ist mir schon klar und so. Aber ich habe dort tatsächlich unglaublich viel Zeit verbracht, irgendwie nur mit hinlaufen und X drücken. Ich sag dir mal ein Beispiel. Also es gibt ein Elfen-Dings. Da sagt mir halt einer, ich soll zu dem und dem hingehen und den halt umhauen, weil der irgendwie ein Bösewicht ist. Und da gibt's keinen Beweis dafür oder irgendwas. Also mache ich das halt nicht. Und dann bleibt das Spiel halt einfach stehen, weil der Typ halt einfach was soll ich sagen? Weil der halt wirklich böse ist oder sowas. Ja, also, weißt du, das ist halt, sind diese ganzen komischen Mittelquests oder diese, womit man sich da halt beschäftigt, also wo man garantiert nicht überrascht wird. Und das finde ich halt schade. Also klar, bei den Quests irgendwie mit den Begleitern oder bei der Hauptstory, da mag das irgendwie sein und es ist wirklich schön in diesen ganzen Büchern zu lesen, aber insgesamt passiert mir da emotional in dem Spiel viel zu wenig. Und ich finde auch, dass sich das alles so oberflächlich anfühlt. Also da sind auch überall Kisten und überall ist was drin und es ist halt viel so Zufallszeug und so weiter und so fort. Und das hat mich tatsächlich nicht so richtig berührt.
Ach, wie lustig. Ey, ich habe wirklich das komplette Gegenteil erlebt. Also allein schon, ich möchte nicht zu viel spoilern, aber
ja.
Es gibt eine Quest in Ferelden, um darauf zurückzukommen, in Crestwood, wo man eigentlich, während man die Hauptquest löst, wo es um etwas komplett anderes geht, nämlich darum, einen Warden zu finden und mit dem dann eigentlich gegen den Bösewicht zu kämpfen, egal. Dabei findet man halt rein zufälligerweise raus über so einzelne Quest-Items, so typische Fetch-Quest-Items, so, der Bürgermeister des Dorfes hat vor 10 Jahren das gesamte Dorf ertränkt.
Ja, okay, das war ein...
Hallo?
Also, das ist in einem Meer von Quests. In einem Meer von Quests ist das halt ein kleiner Diamant oder sowas. Ja, ist noch nicht mal ein Diamant, weil so wahnsinnig inszeniert war es ja auch nicht, ja. Also das ist, also ein das, Beispiel. Ja, aber das ist, also das war halt in Dragon Age und das war bei BioWare war sowas halt Standard. Ja, ich hier kann er sich mal drüber freuen.
Du willst noch mal 10 Stunden durch die Deep Roads klettern für eine fucking Quest?
Es ist schön, dass man diesen Fantasy-IKEA-Bällebad, ja, dass man da irgendwie in 17 Stunden Spielzeit vielleicht ein kleines süßes Questchen irgendwie findet, das einen mal ein bisschen irgendwie
Ein Ball, der nicht verknickt ist.
Das war halt für Standard, ja. Und ich weiß nicht, also ich finde ja die Rezeption dieses Spieles ja hochinteressant. Ich finde es ja auch interessant, dass wir darüber streiten. Ich meine, wir sind nicht die Ersten. Four Players hat ja dem ganzen Ding irgendwie 59 gegeben. Soweit würde ich da jetzt auch nicht irgendwie runtergehen wollen.
Hätte ich nur das erste Kapitel gespielt, naja.
Bitte?
Hätte ich nur das erste Kapitel gespielt wie Manu, naja.
Naja, also
deswegen habe ich ja euch eingeladen.
Also ich habe ja 100 Stunden darin versenkt und ich habe tatsächlich, und das hatte ich selten, ein komisches Gefühl. Also es ist nicht so, dass ich es irgendwie bereue oder sowas, aber ich bin mir tatsächlich nicht so ganz sicher, was ich von diesem Spiel irgendwie halten soll. Also 4Players hat ja 59 gegeben. Lustigerweise haben dann die Leser von 4Players in der Leserwahl dann am Ende des Jahres das auf Platz 2 gewählt. Also das heißt sozusagen, es gibt ja sehr unterschiedliche Auffassungen irgendwie zu dem Spiel, aber ich tendiere tatsächlich eher dahin, es für eine Enttäuschung auf hohem Niveau zu halten. Also das ist sozusagen so der Formelkompromiss, den ich dafür gefunden habe, angesichts auch dessen, was diese Serie auch bisher irgendwie so bedeutet hat. Und da ist das Quest, also sind die Quest-Geschichten, ist halt da für mich eine der ganz großen Enttäuschungen daran. Bürgermeister-Quest hin oder her. Also Alter, wie gesagt, das ist halt für mich.
Ich hatte während des Spiels, ich habe ja auch für meinen ersten Durchspielen, da habe ich nicht alles komplettiert, nicht alles durchgemacht, habe ich fast 60 Stunden gebraucht. Und ich habe wirklich mehrmals, musste ich mehrere Stunden in der Zeit zurückreisen, um einer Person etwas anderes zu sagen, damit die in dem Moment dann vielleicht nicht drauf geht. Oder damit die dann in dem Moment etwas anderes tut. Und das ist nämlich genau das, was mir an Dragon Age Origins auch so gefallen hat. Mir war es wirklich wichtig, dass ich Entscheidungen treffe, oder mir war es wirklich wichtig, welche Entscheidungen ich treffe und was für Auswirkungen die halt haben. Und das, finde ich, haben sie in Inquisition, wenn auch, ich gebe es zu, komplett versteckt in diesem Wulst an Quests und wirren Sachen, aber auch komplett wieder reingebracht.
Also meinst du, Sarah, dass unter diesem Bällebad einfach genügend interessante Bälle auch liegen?
Da liegen goldene Bälle in aber, diesem High-Fantasy.
Aber du gibst schon auch zu, also so ging es mir zumindest, ich habe es 15 Stunden oder so jetzt gespielt und bin lange nicht irgendwie, dass ich da tief reingekommen bin in dieses Spiel. Aber mir geht es so ein bisschen wie Christian, dass ich das, was ich bis jetzt gesehen habe, wirklich so dieses, ich finde, es ist die beste Beschreibung, die ich bis jetzt gehört habe, dieses Fantasy-Bällebad, in dem man sich zwar einfach so reinsetzen kann und denkt, ja, ganz nett, aber man kann eben da drin auch buddeln und suchen und hoffen, dass man dort wertvolle Gegenstände findet, die irgendwelche Eltern verloren haben da drin, genau. Und wenn ich jetzt dir glauben mag, Sarah, dann gibt's diese Funde und am ehesten noch bei diesen Charakteren, oder?
Ja, nee, nicht nur, sondern auch so wirklich, bei mir sind so Nebengeschichten, also allein schon, ich bin jetzt immer noch in Crestwood, weil ich glaube, da spoilere ich auch einfach nicht so viel und es ist gerade noch ein gutes Beispiel, man begegnet noch ein bisschen vorher einfach so einem NPC, so wie es halt in Skyrim Tausende gab, die dann lustige Sprüche brachten oder traurige Sprüche, mein Gott, und da steht halt ein Mädchen und das sagt mir so, sie wurde gerade von 2 Grey Warden, das sind so ein bisschen wie so die Geheimpolizei in Thedas, wurde sie gerade gerettet und die sind ja so cool und sie möchte jetzt auch Grey Warden werden und ich natürlich so, ja, Alter, ey, mach das unbedingt, weil die sind echt cool, die Typen. Ich war ja in Dragon Age Origins mit einem zusammen und das war die beste Zeit meines Lebens, also auch für mich in Real Life, aber egal. Und dann ist die Kleine losgegangen und wird halt einfach mal weggekillt vor meinen Augen. Und wirklich so R-rated weggekillt, wo ich dann dachte, okay, scheiße, gehen wir halt nochmal zurück nach Skyhold, bevor wir überhaupt die Questreise angetreten haben, 13 Quests vorher, und sagen ihr, sie soll nicht zu den Wardens gehen, damit die Kleine überlebt, weil sie war.
Ja, aber hey, sorry, also das ist doch, ich meine, Das hätte mich 1999 wirklich beeindruckt, ja, aber doch nicht irgendwie im Jahr 2014. Also das ist so, das ist ja,
emotionale Bindung nicht.
Natürlich. Also ich hatte diese Quest hatte ich auch und diese Entscheidung, aber das ist halt, man verbringt halt 20 Stunden irgendwie damit, sich durch diese Bällebad zu wühlen und dann hat man halt einen Moment, wo ich halt sage, ja, das ist ganz nett, aber das ist jetzt nichts irgendwie, was mich jetzt wahnsinnig umhaut. Und ich bin auch ein, bitte?
Aber dann sitzt du in so einem Moment, wo du dir denkst, so, alter Scheiße, ich habe diese arme Person, die ich jetzt wiedererkenne, in diese Scheiße reingeritten. Da habe ich keine Emotionen.
Ja, natürlich hatte ich da eine Emotion, nur ich habe halt keine Lust, irgendwie für diese Emotion 25 Stunden Wildschwein im Bällebad umzuhauen. Ja, also das ist mir tatsächlich einfach zu wenig getaktet, ja, also diese Momente, die gibt es für mich einfach zu wenig und die gewinnen vielleicht an Bedeutung, weil der Rest halt einfach so mau ist, also jetzt questtechnisch, aber das finde ich, das macht es für mich nicht unbedingt besser.
Und vor allem diese Diskrepanz, was du vorhin schon angesprochen hast, zwischen diesem, man hat ja so diese Klischee, man ist am Anfang im Gefängnis, dann hat man dieses Mal auf der Hand, mit dem man diese Rifts schließen kann und auf einmal ist man der große Anführer. Es gibt ja dann nur so, was?
Ja.
Das ist aber, nee, also ich muss auch, ich bin ja mit der Lore von Dragon Age so ein bisschen vertraut und ich muss sagen, das ist, glaube ich, das Problem. Auf Leute, die halt die Geschichten nicht kennen, wirkt das so. Mhm. Aber zum Beispiel die Inquisition ist ja wirklich, es ist eine Inquisition. Das Spiel beginnt eigentlich damit, noch bevor das Spiel losgeht, lustigerweise, es beginnt mit dem Titelscreen, wo eine riesige Explosion geschieht. Und bei dieser Explosion geht eigentlich der Papst drauf. Mhm. Nur der Papst ist weiblich, ja. Was ich schon mal recht geil finde. Dankeschön.
Ja, da können wir ja später nochmal.
Aber Moment, ja genau, es gibt natürlich auch noch Tevinter, die haben dann das Äquivalent, die haben nämlich so quasi den schwarzen Papst, den Antipapst, wie in dieser Band Ghost, wie die heißt, und das ist dann Mann immer, aber egal. Wo war ich? Genau, sie wird gekillt. Aber sie, weil sie der Papst ist, hat sie natürlich extrem viel Macht über die Politik und über alles, so wie im richtigen Leben in Deutschland. So von wegen, die Kirche hat nichts zu sagen. Ja, das könnt ihr euch gerne weiter so einreden. Deswegen wird diese Inquisition gebildet. Und die ist echt eine Inquisition. Das ist wie eine Miliz, die sich halt auf eine religiösen Grundlage bildet. Also man ist tatsächlich das extremistische Hinterteil der Chantry. Und das ist halt die Kirche vom Süden.
Ja, und also das muss ich, also das will ich ja dem Spiel, aber ja generell der Serie zugestehen, dass das ein unglaublich spannendes Universum ist, ein unglaublich politisches Universum. Also ich glaube, man kann eigentlich fast jeder dieser Gruppierungen kann man ein Äquivalent in der realen Welt finden. Das wird manchmal so mit dem Holzhammer reingehauen. Also vor allem in Teil 2 war das der Fall. Also dieser Konflikt zwischen Individuum und Kollektiv, ne? Also so auf der einen Seite die Magier, die Individuen sind, aber halt leider manchmal ausrasten und dann halt die ganze Welt irgendwie gefährden und dann sozusagen.
Ja, das war nur ein Magier. Er war Terrorist. Wir alle haben Anders geliebt bis zu dem.
Ja, klar, ich weiß. Ein bisschen bitter gewesen, die Geschichte damals. Ja, und auf der anderen Seite hat man diese Templer, die natürlich eher für das Kollektiv, für die Ordnung und so stehen. Und das ist ja sozusagen der große Konflikt, der sich halt über diese Serie, vor allem ab Teil 2, würde ich jetzt mal sagen, halt über diese Serie legt. Und der ist da auch sehr, sehr schön ausdifferenziert und spielt da eine große Rolle. Und tatsächlich, das ist schon toll gemacht. Also diese ganzen Parteien und welche Rolle die sozusagen in diesem politischen System von dieser Welt spielen. Noch was Zweites zu den Quests, um noch etwas zu loben. Ja, etwas zu loben. Was die ganz gut machen, ich glaube, der Begriff, ich hoffe, ich täusche mich nicht, heißt Vast Narrative. Also man hat sehr oft Quests, wo man halt hinkommt, man findet ein Tagebuch und man fragt sich ein bisschen, was ist da passiert. Ja, also man findet da jetzt nicht andere Charaktere oder man sieht jetzt, sozusagen, sondern es wird so ein bisschen
passiv erzählt, genau. Ja.
Genau, und das finde ich ja bei Computerspielen schon seit Ultima 7 total gut. Also, dass man irgendwo hinkommt, man sieht da ein paar Leichen, umgestürzter Wagen und dann fragt man sich halt, was ist da passiert? Dann liegt da vielleicht ein Tagebuch, wo sozusagen die Vorgeschichte dieses Ereignisses erklärt wird. Also so, das ist sozusagen die Standard-Konstellation, ja. Und das Also, und dieses Stilmittel wendet das Spiel ziemlich oft an und das gefällt mir. Mhm. So. Und das,
man hat immer was zu entdecken auch. Immer
so. Genau, und das auch so ein bisschen ironisch noch. Denn genau, man gewöhnt sich irgendwann so daran, so okay, jede Situation wird erklärt, okay, da liegt ein brennender Leichenhaufen, weil gerade die Pest ausgebrochen ist, etc. Aber dann findet man einfach auch plötzlich mal eine Leiche, die von einem riesigen Fisch der Kopf gefressen wurde und keine Information weit und breit. Oder man findet an der Küste auf dem höchsten Berg, auf der höchsten Stelle, wo man hochklettern kann, was ich gemacht habe, findet man tote Fische, wo man sich auch fragt, so Alter, ey, wie hoch gehen diese Wellen? Oder sind das Bären, die dann die Fische irgendwie von unten nach... Es sind einfach so, ey, das ist echt... Also ich finde auch, dass die... Naja, nee, ich möchte auch nicht sagen, dass die Quests zu überladen sind oder dass die Welt zu überladen ist mit Quests, weil man kann sie halt machen oder man lässt es bleiben. Also man kann das Spiel auf so viele Art durchspielen, aber ich finde es total dankbar, dass man halt wirklich eine riesige Welt erkunden kann und nicht so wie in Skyrim, wo einfach mal eine Viertelstunde lang nichts passiert, bis der nächste Drache oder Riese aus dem Himmel spawnt und dann rückwärts fliegt. Aber doch, man hat an jeder Ecke Gips irgendwas.
Das ist total naja, das Problem ist ja, du kannst es dir leicht machen und sagen, man muss die Quests nicht machen, nur du kannst halt nicht vorher unterscheiden, ob die Quest richtig was taugt oder nicht. Ja. Und wenn halt dann aber die wenn halt dann die Welt voll, wenn das Bällebad vollgestopft ist mit Plastikbällen. Ne? Also ich meine, das ist ja ein Problem. Also ich meine, ich finde halt, ein Spiel braucht halt auch seine großen Momente und da kann es halt einfach schon ein Problem sein, ein Spiel zu überladen mit Bullshit-Quests halt einfach. Ja, also das ist so, finde ich schon ein Problem. Also, keine Ahnung. Ja,
und es sind echt ein paar zu viel drin. Also es hat so dieses World of Warcraft, was einfach halt zum Zeitstrecken da ist, bräuchte so ein Spiel wie Dragon Age Inquisition ja einfach überhaupt gar nicht. Also man will die Spiele ja nicht wie bei einem Online-Rollenspiel irgendwie möglichst lange halten und dann werden halt so einfache Quests produziert, ohne jetzt World of Warcraft hier Unrecht tun zu wollen, aber es ist halt einfach so.
Anderes Genre.
Und aber bei einem Singleplayer-Spiel habe ich immer das Gefühl gehabt, ja, aber die Quest macht jetzt irgendwie so gar keinen Sinn im Kontext des Ganzen. Ja, also entweder ihr erzählt mir was über die Umwelt ohne Quest. Ich kann ja auch so erkennen, dass dort irgendwie was Lustiges passiert ist. Da brauche ich nicht irgendeinen Bauer, der mich irgendwo hinschickt. Da gebe ich dir völlig recht, Christian. Und konzentriert euch doch lieber mit der Geschichte auf ein paar schöne Nebenquests, weil die sind ja definitiv da. Also es gibt schöne Nebenquests, die haben mir sogar besser gefallen als die Hauptquest an sich. Soweit wie ich sie jetzt halt gespielt habe. Aber so viel Wirrwarr, man ist ja wirklich völlig so in diesem Assassin's Creed Ubisoft Map Prinzip am Anfang, dass du in auf diese Minimap guckst schlagen, und Lager und bau hier fünf Funktürme.
Ja. Aber da muss, also ich finde, da hat sich, also für mich merklich hat sich EA da total auch, BioWare total angestrengt, halt eine gute Lösung zu finden mit diesen verschiedenen. Es gibt 180 verschiedene Varianten, wie man sich alle Quests anzeigen kann oder was man gerade macht oder wo man gerade ist. Man braucht nur eine Weile, um reinzukommen. Und das ist überhaupt so das Ding. Eigentlich braucht man braucht eine Weile. Also es braucht einfach Zeit, bis man überall mit klar, weil es ist extrem viel von allem. Also man ist wirklich, ich war beim ersten Playthrough ziemlich überfordert, aber ich habe jetzt auch nicht 180 Stunden gebraucht, um irgendwie rauszufinden, wie die Steuerung funktioniert, so wie in Dragon's Dogma, wo halt alles extrem weniger war, aber viel komplexer so.
Ja, klar. Also es hat wahnsinnig viele Funktionalitäten. Ich finde es auch gut. Es ist manchmal sehr clever gemacht, wie das verschränkt ist. Also man hat irgendwie eine Quest, da musst du Wachtürme markieren, also auch wieder so eine typische Markierquest. Aber hinlaufen, halt X drücken, drei Monster töten. Aber das Coole ist, dann kannst du halt auf dieser Übersichtskarte deine Truppen dorthin schicken und die bauen dann diese Wachtürme auf. Ja, und dann, wenn du halt dann da bist, dann sind die wieder da. Also das ist so ganz schön, da verschränken sich halt dann die verschiedenen Ebenen. Ansonsten würde ich sagen, dass dieses Spiel alle Spielmechaniken hat, die Rollenspielwelt in den letzten 20 Jahren irgendwie hervorgebracht hat. Also das ist so.
Und die Strategieansicht von früher, die versuchen wir auch noch irgendwie reinzuquetschen, auch wenn sie kein Mensch benutzen wird.
Aber dafür haben sie das Geschenkesystem weggelassen. Oh Mann, was für ein Fehler.
Ja, das ist wirklich bitter, aber das haben sie schon in Teil 2 weggelassen und zwar ohne Zwang. Also das verstehe ich überhaupt nicht. Das war eine der besten, das war eine der besten Rollenspielmechaniken, die mir echt in den letzten 10 Jahren untergekommen ist, weil das so toll war. den anderen Charakter einschätzen zu müssen, ja, und dem dann was zu schenken und dann was für ein Glücksgefühl, wenn man den richtig eingeschätzt hatte. Und so. Das war so eine kleine, unaufwendige Spielmechanik, die aber so viel gebracht hat. Und das haben sie schon bei Teil 2 weggelassen, wo ich überhaupt nicht verstehe, warum, ja. Also was
weil
hat
die Charaktere
das
nicht interessant waren.
Naja,
Isabella.
Fand ich nicht. Aber also sowas werde ich nie verstehen. Also das ist so einer der Gründe, wieso ich auch mal will, dass die WSD sich 100.000-mal-fach verkauft, damit ich dann so viel publizistische Power habe, dass ich jemand von BioWare mal mit so einer Frage konfrontieren kann, weil ich das einfach nicht verstehe. Das ist sowas wie die Stufenbegrenzung bei Fallout 3. Sowas verstehe ich auch nicht. Also es gibt halt immer so komische Designentscheidungen, die ich einfach nicht verstehe, aber die ich gerne mal erklären, also haben würde.
Ich hatte auch gemutmaßt, aber jetzt, wo du sagst, dass das in Teil 2 nicht war, das habe ich natürlich auch nicht so richtig, ich habe nur 40 Stunden gespielt von Teil 2, jetzt, wo du es sagst, geht mir, das macht schon Sinn, weil ich glaube, sie haben es jetzt, also bei Inquisition hatte ich das Gefühl, sie haben es weggelassen, weil es jetzt auch viele Nebencharaktere gibt, die extrem wichtig, also quasi nicht nur die Partymitglieder, weil die Geschenkeoption beschränkte sich ja auf die Partymitglieder, die mit einem reisen, die man immer mitnimmt in alle Abenteuer. Aber Inquisition hat man jetzt auch quasi Außenständige oder man hat seine Advisor, man hat jetzt andere Leute, die man in seinen persönlichen Kreis mit einzieht, aber die man halt nicht anwählen kann. Also weißt du, jetzt ganz
praktisch. Okay, ja, verstehe ich, Sie haben ja, das Spiel ist ja nicht unkomplex und das wäre jetzt nicht die komplexeste aller Mechaniken gewesen, die sie sonst so drin haben. Ja,
vor allem ist jetzt so das ganze Approval-System in Inquisition und das ist auch eine der größten Kritikpunkte, die ich habe, ganz abgesehen davon, dass
die Charaktere manchmal
kennen sie. Das Approval-System, wenn Leute in Dragon Age Origins war es das Allerwichtigste jeder Quest, nach jeder großen Quest wartete man gespannt darauf, okay, was sagt Kollege XY über meine Entscheidung?
So wie Sarah will remember this.
Ja, genau,
dieses Telltale-Prinzip.
Total wichtig, weil es war auch davon war auch abhängig, ob du dann hintergangen wirst, ob du nicht hintergangen bist, mit wem du zusammen bist, mit wem du verfeindet bist und so. Und das haben sie jetzt in Inquisition gibt es das. Man kriegt am Schluss immer so eine kurze Wertung, so, oh ja, Cassandra findet es voll super. Oder sie sagt halt sarkastisch so, ja, ey, darüber reden wir gleich noch, Inquisitor. Mhm. Und man denkt schon so, oh, okay. Aber es hat keine Auswirkungen, es passiert nichts. Es ist scheißegal.
Ja, das ist etwas übrigens, was ich in letzter Zeit vermehrt feststelle. Also es gibt jetzt von Jordan Mechner oder Metchner, weiß nicht, wie der heißt, also der Programmierer von Prince of Persia, gibt es ja so einen Ausspruch, der irgendwie so heißt, dass ein gutes Spiel eins ist, wo der Spieler das Gefühl hat, nur 50% gesehen zu haben, obwohl er 95% gesehen hat. Und das ist natürlich gar nicht mal so doof. Also sozusagen, es geht ja um die Simulation sozusagen von Freiheit oder von Entscheidungsfreiheit. Und das ist natürlich was, womit Telltale zum Beispiel sehr, sehr viel spielt, ja. Also ich meine, letztendlich hat man bei Telltale-Spielen kaum eine Entscheidung, ja, also alles führt wieder irgendwie so zurück, versteht man auch, ich meine, ist jetzt auch nicht das größte Studio und ich meine, die können jetzt nicht irgendwie 5 parallele Geschichten
erzählen. Aber man hat zumindest das Gefühl, man hätte das alles komplett anders erleben können.
Exakt, und die machen das sehr clever. Ja. Also ich meine, das, was Jordan Mechner da gesagt hat, ist ja kein Bullshit. Also solange ich glaube sozusagen, dass diese Entscheidung wichtig ist, ist es ja vielleicht in Ordnung.
Hast du es bei Dragon Age nicht?
Bei Dragon Age fand ich tatsächlich, hatte ich auch das Gefühl sehr selten. Also mir fällt jetzt keine Situation tatsächlich. Doch, ich hatte das, und zwar, das sind tatsächlich auch große Momente des Spiels, und zwar, man kann mal richten über Leute. Ja. Also, sobald man leider passiert das auch viel zu selten. Also es hat auch so im Bällebad eine kleine goldene Kugel und dann ist sie schon wieder weg. Also, sobald du irgendwie Chef dieser Inquisition bist und so ein paar Sachen abgeschlossen hast, darfst du immer wieder mal über Leute richten, und zwar Leuten, denen du im Spiel begegnet bist. Und da hast du dann 4 Möglichkeiten oder 3 Möglichkeiten, was mit diesen Leuten zu machen. Also hinzurichten, irgendjemand zu übergeben, keine Ahnung. Und das sind echt spannende Momente. Also das sind wirklich spannende Momente, wo so diese Entscheidung wirklich so eine große Rolle spielt, weil sie auch eben krasse Konsequenzen hat. Ja, also es kann halt davon reichen, dass sich dann der Mensch irgendwie, über den du da gerichtet hast, irgendwie deiner Crew anschließt oder der Inquisition anschließt. bis hin, dass irgendwie dann hingerichtet wird und die Hälfte irgendwie sauer auf dich ist oder sowas. Ja,
oder schädigt im Nachhinein. Ich hatte nämlich jemanden zum Spion gemacht, was nicht so schlau war. Was auch übrigens fast zu einer Ingame-Trennung geführt hätte zwischen mir und meinem Freund Kallen. Aber naja, lassen wir das mal. Nee, aber lustige Nebeninfo, je mehr Quests du erledigst, desto öfters kannst du Leute hinrichten beziehungsweise über sie bestimmen. Und je mehr du weißt, also beziehungsweise es gibt noch diese ganz am Rande, es gibt noch diese Inquisition Perks, Punkte, die man halt über großen Sozial, also je sozialstatussiger die die Inquisition wird, desto mehr Perks, und über die Perks kann man sich Wissen aneignen, zum Beispiel Untergrundwissen oder historisches Wissen, und je mehr Wissende man hat, desto mehr Optionen kann man, also desto mehr Entscheidungsmöglichkeiten haben wir dann plötzlich, weil einem einfällt, ey, vor 100 Jahren gab es genau diesen Präzedenzfall
bereits. Und diese Perks sind aber genau das, was einen halt motivieren, diese ganzen Bullshit-Bälle im Bällebad aufzusammeln. Richtig,
damit ich 15 mehr Items mitnehmen kann.
Was ich an Rissen geschlossen habe, nur um diese Perks freizuschalten.
Oder Shards gefunden.
Also auch zum Teil irgendwie bin ich nochmal zurück und habe halt dann irgendwie noch in den Hinterlanden irgendwelche Fälle gesammelt oder sowas, nur um das halt freizuschalten. Also das ist so, ich finde die Idee super, also auch das gehört auch zu diesem Epischen mit dazu, also dass sozusagen auch dein Reich sozusagen sich weiterentwickelt und dann Einfluss gewinnt und du davon profitierst. Aber letztendlich, also hat das halt auch den Nachteil, und ich habe auch immer ein bisschen ein Problem mit diesen Mechaniken, wenn es so viele Mechaniken gibt und irgendwann alles, was du machst, sinnvoll ist, ja. Also egal, was du in diesem Spiel machst, das finde ich auch bei Rollenspielen, nervt mich das dann, das entwertet für mich dann immer wiederum die einzelne Aktion so. Jede Blume, die du sammelst, bringt dir irgendwas, weil du bei diesen, wie heißt denn das da, diese...
Dieses ganze Crafting-Dings und so.
Ja, genau. Ja, also, ja, ganz am Anfang, wenn du in ein Missionsgebiet kommst... Bitte?
Ich habe einen fucking Blumengarten.
Ja, klar. Nee, aber das ist so ein ganz komisches Wort irgendwie. Wenn du halt so Sachen sammelst aus den Dings, dann kannst du auch irgendwas freischalten. Und egal, was du halt da sammelst, egal wie du irgendwie, ob du eine Quest machst und egal welche Quest und keine Ahnung, alles bringt dir was an jeder Ecke. Und ich finde es, das irgendwie... Das ist
ein bisschen zu viel, ja.
Ja, es entwertet halt die einzelne Aktion so für mich. So. Und das ist halt auch so ein Problem, wenn man vielleicht auch zu viel will und zu viele Mechaniken einbaut.
Sarah, ich habe noch eine Frage, die... man trifft ja dann wenn man durch die Länder zieht, dann eben auch Charaktere, die sich einem anschließen. Also man trifft da zum Beispiel diesen berühmten Iron Bull mit seiner Sondereinsatzeinheit da, und man muss ja diese Leute nicht annehmen.
Ja, nee, muss man nicht.
Warum sollte man das machen? Also ich habe mich immer gefragt, warum sollte ich die Leute nicht in mein Team nehmen? Man muss sie ja nicht in die Party mitnehmen. Also man kann wenn man auf eine Mission geht, immer drei Leute aussuchen. Also man ist... Genau. Doch überhaupt nicht in der Zwickmühle, den Leuten zu sagen, hau ab, ich habe keinen Bock auf dich. Warum sollte man das machen?
Genau, aus dem gleichen Grund eigentlich wie in Dragon Age Origins. Ich hatte keinen Bock, ich muss das jetzt einfach mal öffentlich zugeben, und ich weiß, ich werde da nie wieder rauskommen, ich hatte keinen Bock auf Sten. Sten, der Kunari später, Achtung, Mega-Spoiler, Arishok. Ich fand den total langweilig und ätzend, und er hatte so eine dämliche Stirn. Ich habe den in seinem Käfig verrotten lassen und hatte nicht eine Sekunde das Gefühl, es fehlt irgendwas.
Ja, ist ja Wurst, aber wenn du ihn mitgenommen hättest, dann hockt er halt in seinem Lager rum.
Du kannst den Iron Bull auch mit den Chargers an der Küste lassen, aber du verpasst zwei der geilsten Charaktere und die geilste Seidenromanze des ganzen Spiels. Ja,
also natürlich, ich nehme halt grundsätzlich immer alle mit, weil ich halt Kombinationen ausprobieren will, und ich will natürlich immer die zwei absolut verfeinertsten Charaktere in meiner...
Weil die immer die schönsten Nebensätze
dann mitbringen. So wie der Iron Bull und Dorian zum Beispiel, das ist
ein normaler Schuss
dahin. Ich bin auch nur mit den beiden
rumgerannt. Aber das Problem, dass ich halt diese Zauberin da ganz toll fand und die halt dann immer dabei sein musste. Also das finde ich übrigens ist eine Kritik, die geübt worden ist, der ich mich nicht anschließe. Also 4Players hatte irgendwie geschrieben, dass die Charaktere flacher seien als in den Teilen zuvor. Das würde ich nicht sagen.
Nee.
Überhaupt nicht. Ich finde, das ist eigentlich genau auf demselben Niveau wie in den Teilen zuvor. Ich finde die alle interessant. Und das führt uns ja vielleicht auch jetzt mal zu diesem Thema, was ja doch auch irgendwie spannend ist. Also ich glaube, vorgestern oder vor 3 Tagen hat dieses Spiel ja auch einen Preis bekommen für die vorbildliche Darstellung von homosexuellen Charakteren. Mhm. Was ich finde tatsächlich Also ich bin jetzt kein Experte für sowas, aber ich finde das tatsächlich auch sehr vorbildlich gemacht, oder wie halt mit diesen Themen auch starke Frauenfiguren oder sagen wir mal klischeebefreite Figuren.
Das ist ja, was sich durch die BioWare-Vita auch so ein bisschen durchzieht.
Mass Effect hat das ja auch schon super gemacht. Ja, aber in dieser Konsequenz ist es noch...
Sie machen es so schön, einfach so selbstverständlich.
Das ist
es, also ich bin wirklich, ich bin, als ich das erste Mal mit Krem ist ein Transgender-Charakter, also es ist ein Er, aber er war halt früher eine Frau. Als ich mich das erste Mal mit ihm unterhalten habe, ey, da ist mir echt das Herz aufgegangen, aber das Geile ist, du nimmst es halt einfach mal, du nimmst es einfach so hin. Es gibt keine Verfeinerung, ey klar, der Iron Bull, der ist halt so ein bisschen der männlichere Mann, sagen wir mal so. Der macht dann natürlich seine Witze drüber, aber nie bösartig. Also es wird, obwohl Thanos, das stimmt, was Christian am Anfang gesagt hat, alle Fraktionen sind irgendwie verfeindet und ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, mit nur guten Entscheidungen, dass es am Schluss dazu geführt hat, dass wirklich noch mehr Krieg jetzt herrscht, in noch kleineren Fraktionen, mit noch größeren Ausmaßen. Aber dem zum Trotz sind wirklich die Leute miteinander gehen unheimlich respektvoll und nett um und es ist halt alles so, es ist so selbstverständlich, es wird gar nicht hinterfragt. Aber es wird auch sehr sensibel auf halt wirklich ein bisschen, sagen wir jetzt mal, ja, doch auf Minderheitenthemen eingegangen.
Ja, also es gibt eine Nebenquest, also mit dem schwulen Charakter.
Dorian.
Da wird man, genau, Dorian, da wird man mit seinen Eltern konfrontiert, die halt Adlige sind. Du kennst dich da jetzt besser aus. Wie heißt nochmal dieses?
Aus Tevinter. Er ist ein Tevinter.
Und jetzt kommt genau.
Entschuldigung, ich muss mal kurz sagen, du hast am Anfang gesagt, Corypheus sei ein Dämon, das stimmt nicht. Er ist ein Magister. Ja, ein Tevinter Magister. Entschuldige mal.
Also wirklich, also
stimmt, Christian. Ja. Also ich weiß mehr über dieses Universum, was du glaubst, aber ich weiß, dass ich hier gerade.
Aber du sagst nicht es nur falsch.
Genau. Du bist ein Lore-Noob.
Auch wenn man davon gerade gar nichts merkt. Naja, auf jeden Fall sind seine Eltern halt aus Tevinter und konservativ und ich fand, die Szene fand ich tatsächlich etwas dick aufgetragen und so weiter. Es war auch so ein bisschen so mit dem Vorschlag haben, aber war schon gut. Also und das ist schon gut, sowas zu thematisieren und ich gebe dir da auch vollkommen recht, also wie da irgendwie diese Themen untergebracht werden, mit welcher Coolheit und Lässigkeit und Normalität, das ist schon ganz, ganz erstaunlich. Ja. Also wirklich sehr vorbildlich. Wäre schön, wenn es in Zukunft sich mehr Spiele davon eine dicke Scheibe abschneiden würden.
Und was mit dem Thema Romanzen?
Naja, da bin ich halt nie so, also. Naja, diese Zauberin, die fand ich halt super.
Vivian.
Ja, Vivian, die habe ich habe auch ein paar Mal irgendwie probiert, bei ihr zu landen und dann hat, das ist dann Wahnsinn, man geht da halt so hin, total devot und fragt halt so, ob sie sich halt vorstellen kann, dass das was mit uns wird. Und meint die halt immer so. Und dann lacht die halt einen so aus und sagt so, natürlich nicht, mein Lieber.
Nein,
ich sehe keinen Vorteil von einem solchen Arrangement. Diesen Satz kann ich auswendig, weil ich ihn oft gehört habe. Aber ich fand es trotzdem...
Reden wir noch über Dragon Age, oder?
Ja.
Aber eine ganz großartige Frau, also wirklich ein starker Frauencharakter.
Auch. Sie ist mir zu krass, sie ist mir zu militant. Also sie ist halt wirklich sehr der, sagen wir mal, sie ist der Erzkatholik. Und sie möchte natürlich alles, sie ist wirklich so, sie ist die Pegida eigentlich. Sie möchte, dass alles wieder zum Alten zurückgeht, weil früher war das alles so viel besser. Obwohl sie ja da war und gemerkt hat, es war kein bisschen besser.
Also ich sehe in ihr eine Frau, die von ganz unten kommt und sich tatsächlich mit dem Intellekt.
Aber mit Ehre.
Charisma, intellektuell mit noch ein paar anderen Fähigkeiten. Es ganz an die Spitze gebracht hat, in meinem Fall bis ganz, ganz an die Spitze. Aber das will ich nicht verraten.
Ja, ist ja eh individuell. Ja.
Genau, also ich fand die aber total großartig und ich finde, man muss ja auch nicht irgendwie politisch mit allen Leuten übereinstimmen, nur weil man sie heiraten möchte. Egal. Auf jeden Fall und total attraktiv.
Sarah Wagenknecht sieht auch hammerheiß aus.
Ihr solltet mich sehen, ich bin schon ganz rot.
Ja, wir werden jetzt hier ein bisschen, egal. Aber auf jeden Fall, ich meine, okay, diese Mechaniken, was jetzt so Romanzen angeht, sind ja in Computerspielen ja nie so ganz unproblematisch. Ein bisschen erinnern die ja so ein bisschen an diese unselige Pickup-Szene, ne? Also es geht immer darum, bestimmte Knöpfe zu drücken und schon landet man irgendwie mit jemandem in der Kiste. Und das ist natürlich immer so ein Problem von Computerspielen. Also dass viele Computerspiele sozusagen über Mechanik versuchen, zwischenmenschliche Beziehungen auszudrücken und zu steuern. Und dessen, also da ist, glaube ich, Dragon Age auch nicht völlig, völlig davon gefeit. Trotzdem finde ich aber die Art, wie sich da zwei Leute annähern. Also ich hatte dann tatsächlich eine Beziehung mit dieser Diplomatin und ich fand das sehr gut inszeniert.
Oh, Josie!
Ja, die ist super. Finde ich ganz großartig.
Das ist die Disney-Prinzessin.
Ja. Genau, und die ist auch wirklich großartig und also ein großartiger Charakter. Und ich fand, wie diese Romanze da inszeniert worden ist, also weil das war so ein ganz vorsichtiges Annähern. Und das war halt nicht so, ich habe jetzt drei Sachen für dich getan und deswegen sind wir jetzt zusammen, sondern das war so eine total unbeholfene Geschichte, weil die halt auch so, ja, und soll man da jetzt auch wirklich und keine Ahnung. Und das fand ich eigentlich ziemlich gut gemacht, also weil das halt authentisch ist, weil halt, also zumindest in meinem Fall, laufen Beziehungen halt nicht so ab, dass man halt irgendwie sagt, jetzt fünf Sachen sind jetzt gut gelaufen und jetzt ist man halt zusammen. Sondern das ist ja wahnsinnig unbeholfen. Also in meinem Fall ist es immer wahnsinnig unbeholfen. Und das ist halt einfach auch ein Hin und Her meandern und keine Ahnung was. Und ich habe mich da so ziemlich gut wiedergefunden einfach. So, dass ich halt den Eindruck hatte, ja, so ähnlich finden, also kommen tatsächlich auch Menschen zueinander.
Die Beziehung zu Iron Bull ist eine Beziehung voller Missverständnisse.
Das ist, glaube ich, eine der größten Misconceptions überhaupt. Das ist mir auch erst aufgefallen, als ich mal mit dem Iron Bull dann zusammen war. Und ich wurde zum ersten Mal in überhaupt einem Videospiel oder überhaupt, glaube ich, im Leben nach meiner Zustimmung gefragt. Der Iron Bull erklärt ganz genau, woran man ist mit ihm und fragt danach, ist das okay? Also es ist wirklich so die ganze Consens-Geschichte, die im Moment immer wieder in den Medien auftaucht, immer wieder eine Frage ist, wo es um Victim-Blaming geht und Gott weiß was. Genau da kommt ein Videospielcharakter daher und fragt, ob das denn auch okay ist.
Und von dem man es am wenigsten erwartet, der am hornigsten aussieht.
Der bulligste Typ, der kein Blatt vor den Mund nimmt, der seine liebsten Menschen aufs Übelste beleidigt und das geht ja noch viel, viel weiter mit seinen Charges, oh Gott, ich krieg schon wieder, ja. nee, das stimmt, das ist einfach, ich finde die Romanzen extrem gut geskriptet, alle.
Wie ja eigentlich auch das gesamte Spiel, muss man jetzt auch mal sagen, gut geskriptet ist, also es liest sich gut.
Geskriptet meint ihr jetzt gut. Die Dialoge, ja.
Viel also Fäkalsprache, nicht so gefällt
mir ja, also da sind, man merkt, die haben da viel Geld ausgegeben.
Und die Sprecher sind auch gut.
Gute Autoren.
Und die Sprecher gefallen mir auch gut, ja.
Ja,
ja, voll. Voll. Also es ist einfach auf sehr hohem Niveau.
Ja.
Die sind auch sehr fanbewusst. Also die, ja. Ich habe jetzt auch schon mit, wie heißt er denn? Freddie Prinze Jr. Hin und her geschrieben,
der mit Greg
Ellis. Ja. Die sind alle so unglaublich nett und toll und denen ist es überhaupt nicht egal, was die da machen. Auch Steve Valentine von früher, der Ellis da gesprochen hat. Das sind alles total liebe, offene Leute, die wissen, was sie tun. Also es ist echt,
Okay. Also ich habe das in der deutschen Synchronfassung gespielt und kann da aber sagen, dass man sich das auch antun kann. Also sowohl die Übersetzung ist mir nichts Negatives aufgefallen, als auch die Synchro ist, die Schauspieler, die das synchronisieren, passen einfach extrem gut zu den Charakteren.
Ja, das ist das Wichtigste, genau. Dass sie so zum Leben.
Also es ist gut lokalisiert. Punkt. Also, ja.
Ja. Ja, wow.
Ja, aber es bleibt.
Sarah.
Ja.
Also dich braucht man nicht fragen. Für dich ist es, glaube ich, das Spiel der letzten drei Jahre.
Nein.
Oder? So fühlt sich's aber an.
Ja, es ist schwer zu sagen, weil ich vergleiche nicht gern Spiele miteinander. Ich finde es ganz schwierig. Letztes Jahr kam ja auch noch Fantasy Life raus. Fantasy Life ist unglaublich gut und süß und niedlich und da waren selbst die Drachen, ich konnte nicht mal die Drachenbabys töten, habe ich in Dragon Age merkwürdigerweise keine Probleme mit. Obwohl sie hüpfen so, wenn sie sterben und oh Gott, nein, es tut mir schon auch weh. Ich kann keine Spiele miteinander vergleichen, aber Dragon Age Inquisition ist auf jeden Fall, ich habe mich überhaupt nicht auf das Spiel gefreut, weil ich war von zwei extrem enttäuscht. Und am Schluss muss ich jetzt sagen, doch, es macht mindestens so viel Spaß wie Dragon Age Origins. Und das ist eigentlich das größte Kompliment, was ich einem Videospiel überhaupt aussprechen kann.
Und man kann sich ziemlich drin verlieren, wie man jetzt an deinen Anmerkungen
total gefühlt hat.
Und man kann eben ja auch in sehr viele verschiedene Richtungen sich verlieren. Gell? Also man kann sich total auf die Charaktere stürzen, man kann es aber auch mal nur eine Stunde nebenbei spielen und ein paar Quests erledigen und ein paar Türmchen aufbauen, ohne groß jetzt Sachen zu lesen oder so. Aber man kann eben auch da eintauchen in die Nebenquests. Das ist das Faszinierende daran, oder man läuft halt einfach durch die Welt. Also ich fand der Einstieg ist total missraten von diesem Spiel, aber das ist, glaube ich, inzwischen auch bekannt und die Warnung ist, glaube ich, auch oft genug ausgesprochen worden, dass man dem Spiel ordentlich Zeit geben muss, bevor sich's entfaltet und eben, wie Christian schon gesagt hat, sobald man das Hinterland verlässt, fängt das Spiel erst so richtig an eigentlich. Das sollte man, glaube ich, wissen für die, die es jetzt noch nicht gespielt haben.
Genau, in Haven.
Ja. Und man sollte sich nicht verschrecken lassen von den ganzen komplexen Mechaniken, die da auftauchen. Man wird dem Herr, dem Ganzen.
Ja. Also mein Fazit ist ja, wahrscheinlich, man jetzt schon erwartet, ein eher
59%.
Ja, 59, nee, sagen wir mal 74 oder so. Ich sehe es tatsächlich auf dem Niveau von Teil 2, allerdings aus anderen Gründen. Naja, Teil 2, also was ja an Teil 2 kritisiert worden ist, war ja dieses...
Stein.
Bitte?
Wegen dem kriege ich noch nie einen Stein.
Na, also, das sind ja alles keine schlechten Spiele. Also ich meine, bei Dragon Age 2 wird ja retrospektiv so getan, als sei es das schlechteste Rollenspiel aller Zeiten gewesen. Das stimmt.
Nein,
ja.
Nein, es ist nur das schlechteste Dragon Age und das ist schon echt, also neben den DLCs
ja,
echt schwierig.
Ja, natürlich, es war aber immerhin ein Dragon Age und ich war froh, dass sie 1,5 Jahre später schon was Neues rausgebracht haben, weil ich es halt damals so geil fand. Und natürlich war dieses Recyceln von Schauplätzen eine Katastrophe. Natürlich, wobei ich es dann noch nicht mal illegitim finde. Also ich finde es ja was Schönes, wenn du später zu einem Platz nochmal kommst und der hat sich verändert. Also ich meine, die zeitliche Komponente, also man kann ja ein Spiel geografisch ausdehnen, man kann es zeitlich ausdehnen. Ja.
Aber das hat ja in Inquisition perfektioniert. Mhm. Also wirklich, bitte? Jedes Mal, wenn du die Maps halt nochmal besuchst, ist die Map anders und neu.
Aber lass mich nur kurz aussehen. Also das war jetzt, ich bin immer noch bei Teil 2. Also ich finde das halt legitim und damals wurde das halt einfach nicht konsequent gemacht. Also sozusagen dieses Ausdehnen in die Zeit, das finde ich, ist ein legitimer Ansatz, hat man nicht zu Ende gemacht. Aber es war immerhin ein Dragon Age und ich habe tatsächlich doch meinen Spaß damit gehabt. Vor allem, weil ich fand, dass dieser Konflikt zwischen Templern und Magiern ganz gut dargestellt war. Trotzdem kein besonders gutes Dragon Age, gebe ich zu. Also für mich eine 74. Und das Dragon Age Inquisition ist halt für mich auch eine 74, nur aus anderen Gründen. Also es ist halt natürlich episch, ja. Es ist epischer als Teil 1. Es ist natürlich viel, viel epischer als Teil 2. Aber es hat für mich eklatante Schwächen tatsächlich in der Queststruktur, auch in der Story, auch im Kampfsystem, wobei mich das jetzt auch nicht so gestört hat. Und es ist mir irgendwie zu clean auch. Also es ist mir zu viel Oberfläche. Und ich finde tatsächlich, dass Dragon Age 3 für mich tatsächlich ein Rückschritt in der Serie darstellt. Und möglicherweise sogar ein Rückschritt für das ganze Genre. Also der Programmierer von Dragon Age hat ja gesagt, sie haben das so gemacht, weil halt Risen so erfolgreich war. Ja, und sozusagen das ist halt der Benchmark. Risen hat sich irgendwie 16 Millionen Mal verkauft. Es muss halt jedes Spiel irgendwie so sein. Und
besagt sich EA. Ja, bestimmt. Die haben echt Probleme, ihre Spiele auch an die Spieler zu kriegen, wie man merkt.
Naja, gut, aber natürlich ist es klar, wenn du halt ein Rollenspiel machst und Dragon Age, weiß nicht, hat sich, glaube ich, 4 oder 5 Mal verkauft, du wirst halt auch mal ein Spiel haben, was sich 16 Millionen Mal verkauft. Meinst du
jetzt Risen oder Skyrim?
Skyrim, Entschuldigung, habe ich die ganze Zeit von Risen
gesehen. Ja, dachte gerade schon, so ein komischer Vergleich.
Ja, Skyrim. Deswegen macht ja auch EA, keine Ahnung, Battlefield, weil sie halt auch was haben wollen vom Top von Modern Warfare oder so. Also das kann schon so eine Motivation natürlich sein. Also das zumindest hat es ja der Chefentwickler oder der Projektleiter oder wer auch immer selber so gesagt. Und ich meine, da wurden jetzt auch schon viele kluge Dinge irgendwie darüber gesagt. Also in der GameStar hat jemand einen klugen Artikel zu diesem ganzen Konflikt irgendwie auch gesagt und wie sich da Rollenspiele entwickeln, aber dann nennt mich auch irgendwie altmodisch, da gefällt mir tatsächlich irgendwie dieser Ansatz, wie ihn BioWare früher gefahren hat, einfach wesentlich besser, mit zwar wenig Open World, aber dafür einer kompakteren Handlung, kompakteren Quests, größeren Momenten und so weiter und so fort. Und ich hoffe sehr, dass also ich es ist völlig okay, wenn BioWare jetzt solche Spiele macht, aber ich hoffe sehr, dass sozusagen die Spiele, wie sie sich früher gemacht haben, trotzdem deswegen nicht verschwinden oder wir am Ende sozusagen uns die selber dann irgendwie zusammen crowdfunden müssen.
Ja. Ich liebe ja diese Grauzonen, wie er es gesagt hat, zwischen diesen Fraktionen, dass es nicht eindeutig Gut-Böse immer gibt und auch wie die Leute miteinander reden und umgehen. Also da bin ich voll bei euch. Ich würde mir ehrlich gesagt wünschen, dass dieses altmodische Quest-System, also überhaupt sowas wie eine Quest annehmen, eine To-Do-Liste abarbeiten, Quest abgeben, das möchte ich eigentlich nicht mehr sehen. Da würde ich gerne mal was Frisches, Neues irgendwie erleben, dass sich sowas dynamischer irgendwie entwickelt. Weil, ja.
Weißt, also ja, oder Quest anwählen, Dreieck bekommen, hingehen, vier Monster umhauen ja. Und X drücken. Also das ist halt irgendwie, also das ist halt immer scheiße, weißt du, ich bin halt 35 und das ist natürlich total scheiße, wenn du halt dann irgendwie hier früher und so und diese Casualisierung dann irgendwie anprangerst. Also ich möchte,
mein Gott, überall Quick Saves, überall.
Ich bin kein Gegner von Casualisierung, auch wenn es jetzt so klingt, weil ich fand ja auch dieses Wasteland jetzt so geil, wo du fünfmal klicken musst, um irgendwas zu machen. Also es könnte sein, dass sich sozusagen da ein gewisses Muster herauslesen lässt bei dem, was ich sozusagen über Spiele sage oder wie ich über Spiele denke. Aber nein, also ich habe nichts gegen Zugänglichkeit und es soll auch nicht in diese Richtung verstanden werden. Aber tatsächlich erwarte ich mir einfach vielleicht was anderes von einem Rollenspiel. Und das hat Dragon Age in vielen Momenten erfüllt, aber in vielen Momenten halt eben auch nicht. Ja. Und das macht es aber nicht zum schlechten Spiel. Es macht es halt nur zu einer 74.
Dann warten wir mal gespannt auf Witcher 3.
Oh ja, bitte. Bitte, bitte, bitte.
Oh ja, der kleine Dämon ist so niedlich.
Also der Witcher, also oh bitte, da will ich unbedingt in den Podcast
eingeladen. Oh, ich möchte gerne eine Frau spielen in der Witch. Oh, ups, hoppla. Ja, richtig, ich vergaß.
Okay, guter Punkt. Der, wirklich verdammt guter Punkt.
Ja, das ist der einzige Grund, warum ich es bis jetzt noch nicht gespielt habe. Aber ich glaube, so zu drei, ja, ich werde es mir angucken. Wegen dem kleinen Dämonium.
Ja, es ist ach, da reden wir im Podcast.
Genau, wir müssen erstmal warten.
Das ist ein Witcher-Podcast. Und hier haben wir Sarah, die keinen Teil gespielt hat.
Dann danke ich euch für diesen ausführlichen Streit. War sehr unterhaltsam, euch beide zuzuhören, diese zwei gegenpoligen Meinungen. Ich hoffe, man konnte genug mitnehmen aus dem Podcast und dann freue ich mich auf das nächste Dragon Age oder auf Witcher 3, wie gesagt, und euch bald wieder im Podcast wieder streiten zu hören.
Genau, Sarah.
Bis bald.
Bis zum nächsten Streit.
Bis dann.
Tschüss.